Wir Omas on Air begrüßen euch herzlich am Samstagnachmittag.
Hallo, ich bin die Traudi.
Servus, freue mich, ich bin die Doris.
Grüß euch, ich bin die Eva.
Hallo, ich bin die Irmi.
Grüß euch, ich freue mich, ich bin die Irmgard.
Weil wir was zu sagen haben.
Omas on Air.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer heutigen Sendung befassen wir uns aus aktuellem Anlass mit dem Thema Krieg und seinen Folgen für die Menschen. Eva Kiefer spricht dazu und liest Ausschnitte aus dem Buch von Sigmund Freud, Band 9, Fragen der Gesellschaft, Studienausgabe, vor. Traude Probst liest Gedichte von Ingeborg Bachmann, Selma Meerbaum-Eisinger, Renate Salzbrenner, Michael Ende und Mascha Kalecko.
Seit dem 24. Februar 2022 sind wir wieder einmal gezwungen, uns mit dem Thema Krieg zu befassen, nachdem für viele überraschend, aber wohl schon lange vorbereitet, Putins Armee die Ukraine überfallen hat, mit der Begründung, dass sich Russland wehren müsste gegen die NATO, gegen mögliche Angriffe der Ukraine in den Donbass. Das erinnert mich an die Vorgangsweise der deutschen Wehrmacht. Schon der Begriff Wehrmacht sollte in Verkehrung der Tatsachen vorgaukeln, mit Hitlers rassenideologischen Vernichtungskriegen, mit den Angriffen auf Polen, UdSSR, Frankreich, der Besetzung der Niederlande, Norwegens, des Balkans und so weiter, würde sich die Armee der Feinde nur erwehren. Ist es überhaupt vorstellbar, was es damals für die Menschen in ganz Europa wohl gewesen sein mag, mit der mörderischen Brutalität der Besetzungen konfrontiert zu sein? Außerdem, was wir vielleicht aus Romanen über die Reaktionen, das Leid der betroffenen Individuen erfahren, wird in der Geschichtsschreibung davon nicht so viel vermittelt. Hingegen hören wir heute durch die Medien sehr viel mehr darüber, mit welchem Entsetzen die Menschen in der Ukraine auf diesen Überfall, die Bombardements, die Zerstörungen und Ermordungen reagierten. »Ich bin in der Früh aufgewacht und es war Krieg«, berichten viele. Gewöhnt an Friedensjahrzehnte in unseren Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg, macht uns die Konfrontation mit dem geografisch so nahen Kriegsgeschehen ratlos. Und fast auch hoffnungslos im Rückblick auf die Geschichte und die ewige Abfolge von Kriegen. Was wird aus unserer Parole »Nie wieder Krieg«? Und zudem ist der Weg zu einem Verständnis über solche Abläufe peinsam, wenn man sich gezwungen sieht, etwa von Kriegsvorgängen zurück auf gesellschaftliche Konflikte und zurück auf mögliche persönliche, feindselige Einstellungen zu schauen. Da denke ich mir, wie im alten Schlagertext, Schlagnach bei Shakespeare, Shakespeare, der in seinen Texten alles Menschenmögliche, von Liebe, Hass, Dummheit bis zur äußersten Niedertracht, in seinen Dramen verarbeitet hat. Oder genauso aktuell und hilfreich zum Verständnis wäre aber auch Schlagnacht bei Freud. Sigmund Freud hat in dem Essay von 1915 Zeitgemäßes über Krieg und Tod, wahrlich Zeitgemäßes oder gar Zeitloses geschrieben. Daraus möchte ich daher zumindest einige Ausschnitte lesen. Es wird sich zeigen, was auch uns heute betrifft. Das erste Kapitel ist überschrieben mit Die Enttäuschung des Krieges. Von dem Wirbel dieser Kriegszeit gepackt, einseitig unterrichtet, ohne Distanz von den großen Veränderungen, die sich bereits vollzogen haben oder zu vollziehen beginnen, und ohne Witterung der sich gestaltenden Zukunft, werden wir selbst ihre an der Bedeutung der Eindrücke, die sich uns aufdrängen, und an dem Werte der Urteile, die wir bilden. Es will uns scheinen, als hätte noch niemals ein Ereignis so viel kostbares Gemeingut der Menschheit zerstört, so viele der klarsten Intelligenzen verwirrt, so gründlich das Hohe erniedrigt. Selbst die Wissenschaft hat ihre leidenschaftslose Unparteilichkeit verloren. Ihre aufs tiefste erbitterten Diener suchen, ihr Waffen zu entnehmen, um einen Beitrag zur Bekämpfung des Feindes zu leisten. Der Anthropologe muss den Gegner für minderwertig und degeneriert erklären, der Psychiater die Diagnose seiner Geistes- oder Seelenstörung verkünden. Aber wahrscheinlich empfinden wir das Böse dieser Zeit unmäßig stark und haben kein Recht, es mit dem Bösen anderer Zeiten zu vergleichen, die wir nicht erlebt haben. Wenn ich von Enttäuschung rede, weiß jedermann sofort, was damit gemeint ist. Man sagte sich zwar, die Kriege könnten nicht aufhören, solange die Völker unter so verschiedenartigen Existenzbedingungen leben, solange die Wertungen des Einzellebens bei ihnen weit auseinandergehen und solange die Gehässigkeiten, welche sie trennen, so starke seelische Triebkräfte repräsentieren. Aber die großen Völker selbst, konnte man meinen, hätten so viel Verständnis für ihre Gemeinsamkeiten und so viel Toleranz für ihre Verschiedenheiten erworben, dass fremd und feindlich nicht mehr, wie noch im klassischen Altertum, für sie zu einem Begriff verschmelzen durften. Vertrauend auf diese Einigkeit der Kulturvölker haben ungezählte Menschen ihren Wohnort in der Heimat gegen den Aufenthalt in der Fremde eingetauscht und ihre Existenz an die Verkehrsbeziehungen zwischen den befreundeten Völkern geknüpft. Wen aber die Not des Lebens nicht ständig an die nämliche Stelle bannte, der konnte sich aus allen Vorzügen und Reizen der Kulturländer ein neues, größeres Vaterland zusammensetzen, in dem er sich ungehemmt und unverdächtig erging. Der Genuss der Kulturgemeinschaft wurde aber gelegentlich durch Stimmen gestört, welche warnten, dass infolge altüberkommener Differenzen Kriege auch unter den Mitgliedern derselben unvermeidlich wären. Man wollte nicht daran glauben. Aber wie stellte man sich einen solchen Krieg vor, wenn es dazu kommen sollte? Der Krieg, an den wir nicht glauben wollten, brach nun aus. Und er brachte die Enttäuschung. Er ist nicht nur blutiger und verlustreicher als einer der Kriege vorher, infolge der mächtig vervollkommneten Waffen des Angriffs und der Verteidigung, sondern mindestens ebenso grausam, erbittert, schonungslos wie irgendein früherer. Er setzt sich über alle Einschränkungen hinaus, zu denen man sich in friedlichen Zeiten verpflichtet, die man das Völkerrecht genannt hatte. Anerkennt nicht die Vorrechte des Verwundeten und des Arztes, die Unterscheidung des friedlichen und des kämpfenden Teils der Bevölkerung, die Ansprüche des Privateigentums. Er wirft nieder, was ihm im Wege steht, in blinder Wut, als sollte es keine Zukunft und keinen Frieden unter den Menschen nach ihm geben. Er zerreißt alle Bande der Gemeinschaft unter den miteinander ringenden Völkern und droht, eine Verbitterung zu hinterlassen, welche eine Wiederanknüpfung derselben für lange Zeit unmöglich machen wird. Der kriegführende Staat gibt sich jedes Unrecht, jede Gewalttätigkeit frei, die den Einzelnen entehren würde. Er bedient sich nicht nur der erlaubten List, sondern auch der bewussten Lüge und des absichtlichen Betrugs gegen den Feind. Und dies zwar einem Maße, welches das in früheren Kriegen Gebräuchliche zu übersteigen scheint. Der Staat fordert das Äußerste an Gehorsam und Aufopferung von seinen Bürgern, entmündigt sie aber dabei durch ein Übermaß von Verheimlichung und eine Zensur der Mitteilung und Meinungsäußerung, welche die Stimmung der intellektuell Unterdrückten wehrlos macht gegen jede ungünstige Situation und jedes wüste Gerücht. Er löst sich los von Zusicherungen und Verträgen, durch die er sich gegen andere Staaten gebunden hatte, bekennt sich ungescheut zu seiner Habgier und seinem Machtstreben, die dann der Einzelne aus Patriotismus gutheißen soll. Man darf sich auch nicht darüber verwundern, dass die Lockerung aller sittlichen Beziehungen zwischen den Völkern eine Rückwirkung auf die Sittlichkeit der Einzelnen geäußert hat. Denn unser Gewissen ist nicht der unbeugsame Richter, für den die Ethiker es ausgeben. Es ist in seinem Ursprunge soziale Angst und nichts anderes. Wo die Gemeinschaft den Vorwurf aufhebt, hört auch die Unterdrückung der bösen Gelüste auf und die Menschen begehen Taten von Grausamkeit, Tücke, Verrat und Roheit, deren Möglichkeit man mit ihrem kulturellen Niveau für unvereinbar gehalten hätte. Zur Kritik seiner Enttäuschung wäre einiges zu bemerken. Sie ist streng genommen nicht berechtigt, denn sie besteht aus der Zerstörung einer Illusion. Illusionen empfehlen sich uns dadurch, dass sie Unlustgefühle ersparen und uns an ihrer Statt Befriedigungen genießen lassen. Wir müssen es dann ohne Klage hinnehmen, dass sie irgendeinmal mit einem Stück der Wirklichkeit zusammenstoßen, an dem sie zerschellen. Freud geht im Folgenden auf die Entwicklung des einzelnen Menschen ein und widerspricht der Ansicht, dass die sogenannten bösen Neigungen durch Erziehung einfach ausgerottet werden könnten. Denn das tiefste Wesen des Menschen besteht in Triebregungen, die bei allen Menschen gleich sind. Triebe, die erhalten und vereinigen wollen, und Triebe, die zerstören und töten wollen. Sie sind weder gut noch böse, der eine Trieb ist so unerlässlich wie der andere, aus dem Zusammen- und Gegeneinanderwirken der beiden gehen die Erscheinungen des Lebens hervor. Die primitiven Regungen werden im Entwicklungsweg gehemmt, auf andere Ziele gelenkt, mischen sich mit gegensätzlichen Regungen, wie ja Lieben und Hassen vereint vorkommen kann. Kultureinflüsse bewirken etwa, dass eigensüchtige Triebe durch Zumischung der erotischen Komponente in altruistische, soziale umgewandelt werden. Zugleich zur kulturellen Entwicklung bleibt aber in der seelischen Entwicklung des Einzelnen, neben der späteren höheren, jede frühe primitive Entwicklungsstufe erhalten, die sich jahrelang nicht geäußert haben mag. Zitat: Die primitiven Zustände können immer wieder hergestellt werden. Das primitive Seelische ist im vollsten Sinne unvergänglich. Und weiter: Es kann also die Triebumbildung rückgängig gemacht werden. Ohne Zweifel gehören die Einflüsse des Krieges zu den Mächten, die solche Rückbildungen erzeugen. Als erschreckende Symptome nennt Freud die Einsichtslosigkeit, die sich bei den besten Köpfen zeigt, ihre Verstocktheit, Unzugänglichkeit gegen die eindringlichsten Argumente, ihre Kritiklosigkeit für die anfechtbarsten Behauptungen, freilich ein trauriges Bild. Und Menschenkenner und Philosophen haben uns längst gelehrt, dass wir Unrecht daran tun, unsere Intelligenz als selbstständige Macht zu schätzen und ihre Abhängigkeit vom Gefühlsleben zu übersehen. Die scharfsichtigsten Menschen benehmen sich plötzlich wie Schwachsinnige, sobald die verlangte Einsicht ihrem Gefühlswiderstand begegnet. Die logische Verblendung, die der Krieg hervorgezaubert hat, ist eine Folge der Gefühlserregung und hoffentlich dazu bestimmt, mit ihr zu verschwinden.
Soweit Freuds Hoffnung im Jahre 1915.
Der Krieg dauerte noch 3 weitere Jahre. Und im Jahre 1932 antwortete er auf den Brief Albert Einsteins mit der Frage, warum Krieg? Unter anderem folgendermaßen. Warum empören wir uns so sehr gegen den Krieg? Die Antwort wird lauten, weil jeder Mensch ein Recht auf sein eigenes Leben hat, weil der Krieg hoffnungsvolle Menschenleben vernichtet, den einzelnen Menschen in Lagen bringt, die ihn entwürdigen, ihn zwingt, andere zu morden, was er nicht will, kostbare materielle Werte, Ergebnis von Menschenarbeit, zerstört und anderes mehr. Auch, dass der Krieg in seiner gegenwärtigen Gestaltung keine Gelegenheit mehr gibt, das alte heldische Ideal zu erfüllen und dass ein zukünftiger Krieg infolge der Vervollkommnung der Zerstörungsmittel die Ausrottung eines oder vielleicht beider Gegner bedeuten würde. Das ist alles wahr und so scheint es unbestreitbar, dass man sich nur verwundert, wenn das Kriegführen noch nicht durch allgemeine menschliche Übereinkunft verworfen worden ist. Man kann zwar über einzelne dieser Punkte diskutieren, es ist fraglich, ob die Gemeinschaft nicht auch ein Recht auf das Leben des Einzelnen haben soll. Man kann nicht alle Arten von Krieg in gleichem Maß verdammen. Solange es Reiche und Nationen gibt, die zur rücksichtslosen Vernichtung anderer bereit sind, müssen diese anderen zum Krieg gerüstet sein. Und Freud schließt mit dem Satz, alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg. Das war im Herbst 1932, ein halbes Jahr vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland und 1938 in Österreich.